Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörende, herzlichen Dank, dass wir wieder bei euch auf den Ohren zu Gast sein dürfen. Und wir sind hier auf ganz, ganz vielen Ohren zu Gast, denn wir sitzen im ECE und uns hören die ein oder anderen Sitznachbarn wahrscheinlich zu. Und ich freue mich, dass wir heute nicht nur zu zweit sind. Hallo lieber Christoph, damit starten wir mal.
Ja, hallo.
Sondern wir haben ja noch einen weiteren Gast. Möchtest du ihn vorstellen, Christoph?
Wir haben den Flo hier zu Gast, den ihr vielleicht von Get On Board kennt, einem sehr innovativen YouTube-Kanal. Der Flo berichtet ja auch immer aus den USA, ist sehr viel unterwegs. Ja, und diesmal war er mit uns unterwegs und wir waren bei Ravensburger. Hallo Flo.
Hallo, schön da zu sein. Schön, dass ich dabei sein darf. Und ich bin ja selber mit Prominenz on Tour hier. Schön, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich. Ich bin frisch mit vollen Eindrücken.
Ja, und wir sind ja mal ganz gespannt, was wir heute inhaltlich machen. Vielleicht so einen kleinen Teaser. Wir hatten die Gelegenheit, in Ravensburg zu Gast zu sein bei der Ravensburger AG und uns dort die Spieleneuheiten Frühjahr 2025 anzuschauen. Und dann haben wir die Gelegenheit genutzt, in der Bahn auch noch das ein oder andere Spiel zu spielen. Und da kommen wir dann im Anschluss zu. Aber wir starten mal mit dem Event bei Ravensburger.
Genau, also wir waren eingeladen, jetzt gute anderthalb Tage von Ravensburger und der Morgen ging direkt los mit einer sehr lustigen Runde, Schnick, Schnack, Schnuck, die wir alle gemacht haben. Also ich habe noch nie ein Großgruppenspiel Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, sehr lustig, müssen wir bei Gelegenheit auch anderweitig nachholen. Aber das, was spannend war, wir durften über das Ravensburger Firmengelände laufen, geführt natürlich. Und in Ravensburg werden im Wesentlichen die Puzzle hergestellt und konnten dort einfach mal diesen Produktionsprozess, also vom Bedrucken der Pappe bzw. das Verheiraten der Pappe mit dem bedruckten Papier und des Stanzens, was total faszinierend war, sehen bis hin zum Vereinzeln der Puzzleteile, verpacken in einer großen Schachtel und das über ganz, ganz viele Formate.
Flo, warst du schon mal irgendwo anders in der Produktion? Und wenn ja oder nein, egal. Wie fandest du das bei Ravensburger?
Ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich nicht, aber ich habe mich wieder in der Produktion gefühlt wie so ein kleines Kind. Ich bin da wirklich staunend mit offenem Mund rumgelaufen, weil da diese riesengroßen, millionenteuren, nehme ich mal an zumindest, Maschinen standen, die dann irgendwie gestanzt, gewalzt und unter unserer Aufsicht dann auch doch direkt Produkte ausgespuckt haben. Und eine Sache hast du überschlagen. Wir haben ja vorher noch ein Foto gemacht mit allen Teilnehmenden und ich war so in der, ja okay, das ist halt wahrscheinlich irgendwie, posten wir das auf der Ravensburger Website. Aber das Schöne war dann, wir sind dann irgendwie ein paar Etagen hoch, eine halbe, dreiviertel Stunde später. Und dann näherte sich die Reise durch diese Verlagsgebäude dem Ende und plötzlich hatten wir einen Drucker vor uns, der dann unser Foto auf ein Puzzle gedruckt hat. Und ich war überrascht, also nennt mich irgendwie naiv, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir dann plötzlich unser eigenes Puzzle da bekommen von unserer Gruppe. Das fand ich ein sehr, sehr schönes kleines Abschieds- oder Zwischendurchgeschenk, muss ich sagen.
Ja, das war ganz spannend, vor allem, weil wir dann natürlich auch sehr vorsichtig, oder Ravensburger war da sehr vorsichtig, denn das ist die Abteilung mit den personalisierten Produkten. Also man kann ja dort eigene Fotos hochladen über die Webseite und die dann eben als Puzzle produzieren lassen. Und dann ist vorher ganz genau geguckt worden, dass da jetzt auch gerade gar kein Motiv irgendwie im Drucker liegt, was nicht wir sind. Und fand ich dann auch spannend, auch wie schnell das ging von der Produktionszeit her. Das sind halt weiße Blanko-Puzzle und da wird dann per Digitaldruck eben entsprechend das Bild drauf produziert.
Was super besonders war, ist halt das Thema der Puzzle-Herstellung, also insbesondere der Schablonen, dieser Stanzschablonen. Da, je nachdem wie groß ein Puzzle ist, sitzen die Leute da bis zu 4 Wochen dran, um diese Stanzschablonen herzustellen. Also das hat mir nochmal so ein bisschen mehr Ehrfurcht auch eingeflößt vor so einem Puzzle, was man dann zu Hause da löst. Wie viel kleinteilige Arbeit eben halt die Leute dort mit sehr viel Handwerkskunst auch hineinstecken, um uns dann es zu ermöglichen, da so ein cooles Puzzle auch zu haben.
Ja, und ich muss sagen, das kann man ja auch auf die normale Brettspielwelt in Anführungszeichen übertragen, weil auch da muss es ja Standsbögen für diese ganzen ausplöppbaren Sachen geben. Und ich fand noch toll, das möchte ich noch ergänzen, dass wirklich eigentlich wir ein Puzzle von der Entstehung bis zum fertigen Karton, der dann auch eingeschweißt wurde, zumindest mit den Klebebändern versehen war, vom Anfang bis zum Ende hat uns das ja über so Förderbänder begleitet. Das fand ich schon echt cool. Bis auf die Paletten verpackt sind wir da durchgegangen und haben alles mitbekommen, jeden Schritt eigentlich mal. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Am Ende war dann das Hochregallager. Da hat mich dann besonders gefreut, dass das von einem Aachener Unternehmen mal gebaut worden ist, auch wenn es das heute nicht mehr gibt. Aber das hat schon einige Jahre auf dem Buckel. War ganz spannend dann für mich, dann da die vierstellige Aachener Postleitzahl zu sehen und ist immer noch in Betrieb.
Was ich auch halt besonders fand, ist, also meine Ravensburger hat ja weltweit über 2000 Mitarbeitende. Aber man merkt, dass das tatsächlich noch eine Familie ist und wir sind sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Spannend finde ich halt auch so diese Probezeit, die ab 20 Jahren bei Ravensburger endet, wo einige Mitarbeitende wirklich sehr stolz auch drauf waren, diese 20 Jahre eben bei Ravensburger auch schon geschafft zu haben. Und man hat echt das Gefühl, man ist in so einem wirklich familiären Unternehmen, also trotz der über 2000 Mitarbeitenden, angekommen. Und das zog sich eigentlich auch durch den gesamten Tag. Denn nachmittags hatten wir dann die Möglichkeit, in Turnierform mit, ich glaube, 5 Mannschaften eins anzutreten. Flo und ich waren bei den Maultäschle. Und haben dann eben halt verschiedene Frühjahrsneuheiten ausprobiert, wie alle anderen halt auch. Und an so einem Tisch gab es dann halt für den Sieger 4, 3, 2, 1 Punkte, je nachdem, wie gut man war. Und das wurde hinterher zusammengerechnet im Team. Und wir können.
Wer hat denn da gewonnen nochmal? Willst du mal vielleicht gerade. Ja, das finde ich auch.
Deswegen brauchen wir jetzt den 4. Sitzplatz hier im ICE, damit wir den Pokal da transportiert kriegen.
Tätschle ich die ganze Zeit. Ja. Ich fand aber generell, um nur mal ganz kurz darauf zurückzukommen, dieses familiäre Gefühl, das wurde auch dadurch deutlich, dass die Leute ja immer noch, oder Großteil zumindest, habe ich es mitbekommen, per Du waren. Das finde ich, also man sagt hier immer so, die Brettspielbranche ist klein und familiär gehalten, aber jetzt ist Ravensburg natürlich schon einer der Branchengrößen, der Branchenriesen eigentlich ja schon, auch im Verhältnis zu anderen Verlagen. Und ich muss sagen, das fand ich schon sehr beachtlich und ich glaube auch nicht, dass die nur für uns auf gut Wetter gemacht haben. Das wirkte schon so, als würden die sich alle mögen. Das fand ich sehr schön.
Ja, zeigt wieder, wie freundschaftlich und familiär die Branche eigentlich ist. Ja. Sollen wir mal den Schwenk in Richtung der Spiele machen, die wir kennengelernt haben? Weil ich werfe so den Blick nach oben auf den Infomonitor im ICE und der sagt uns, wir fahren mit 265 km/h jetzt gerade im Moment durch einen Tunnel und haben noch 20 Minuten bis Ankunft in Siegburg-Bonn, wo ich euch dann rauswerfen werde, weil
ist der schnellste Podcast Deutschlands momentan, das kann man, glaube ich, behaupten.
Wir haben unter anderem Brilliant gespielt, ein neues Ralf Zolinde-Spiel, was ich unumwunden tatsächlich mit auf eine Ebene aktuell setzen würde, wie Nochmal oder Ganz schön clever vom Spielgefühl. Wir haben 4 Level in der Verpackung, was ich auch sehr schön finde, also mit steigerndem Schwierigkeitsgrad und tragen am Anfang auf dem Block die Zahlen 1 bis 6 dementsprechend ein. Auf dem Block sind verschiedene farbige Elemente eingebracht, also Gebiete. Beispielsweise in einem Gebiet dürfen halt nur gleiche Zahlen sein, im anderen müssen es unterschiedliche Zahlen sein oder 2, wie auch immer. Es gibt auch dieses Chancefeld, was man so ein bisschen aus Kniffel heraus kennt, wo alle Zahlen eingetragen werden. Und dann wird mit 2 Würfeln gewürfelt, die auch wie Brillanten aussehen. Und die Zahlen haben jetzt von mir aus 2 und 4. Und entweder darf ich eine 4 an die 2 eintragen oder eine 2 an die 4. Und das machen wir so lange, bis eben halt jemand bestimmte Felder gefüllt hat, sagt dann Bescheid, kriegt dann die Höchstpunktzahl. Die anderen haben die Möglichkeit, halt noch niedrige Punktzahlen abzustreichen. Und je nachdem, wie viele Leute mitspielen, geht es halt bis zu einer bestimmten Anzahl. Und derjenige oder diejenige ist dann die Gewinnerin dieses Brettspiels. Ich fand es super locker leicht. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Partien jetzt an dem Wochenende gespielt, wo man es immer mal wieder schön einstreuen kann und macht Lust auf mehr.
Ja, also ich habe auch überlegt, warum mir dieses Spiel so gut gefällt. Es ist halt super clean, ne? Das ist so einfach. Es gibt eine Regel wirklich und dann macht Spaß, das einzutragen und ich habe direkt Lust auf noch eine Partie. Aber ich glaube, Ralf Zolinde ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, der ist gerade in seiner blauen Phase. Und mit blauer Phase meine ich in seiner Roll-and-Ride-Design-Phase. Denn eins meiner Highlights war noch Keksekästchen. Ein weiteres Roll-and-Ride. Auch recht simpel, aber schon noch ein bisschen anspruchsvoller als gerade Brilliant, glaube ich. Weil man Kästchen, wie vom Hüpfekästchen, ein bisschen thematisch abgeleitet, umranden muss mit auf so einem Karree mit Strichen eben. Und je nach Zahl, die gewürfelt wird, kann man mehr oder weniger Striche eben um die Kästchen machen. Und auch hier ist ein kleines Rennspiel, ein kleiner Rennaspekt. Wer zuerst eine bestimmte Anzahl von Kekselementen umkreist hat. Und das fand ich einen sehr schönen Catch-up-Mechanismus, weil je besser man am Anfang ist, desto weniger Zahlen hat man nachher auf seinem Tableau, mit dem man wirklich was machen kann. Das fand ich wirklich sehr schön und auch sehr rund. Das gefällt mir gut. Das kommt aber, glaube ich, erst im Herbst.
Ja, oder vielleicht im Sommer. Das ist noch nicht ganz klar. Könnte vielleicht auch eine Berlin-Con-Neuheit sein. Das war noch nicht hundertprozentig klar.
Ich habe auch eine kleinere Runde mit durchaus Familien- und kindergeeigneten Spielen gespielt und dabei ist mir ein Produkt aus der Markenpflege aufgefallen, nämlich aus der Labyrinth-Familie und zwar Labyrinth Go. Ein, wie ich fand, sehr pfiffiges Puzzlespiel, bei dem wir den Spielplan mit den üblichen Labyrinth-Symbolen haben. Es sind vier Würfel dabei, mit den Würfeln würfeln wir dann entsprechend vier dieser Symbole und die gilt es dann mit kleinen Pappstreifen zu verbinden, sodass sie alle einen Weg in die Mitte haben. Und das war tatsächlich ganz schön knifflig. Von, einer hat es in 20 Sekunden gelöst und bei einem anderen Würfelwurf haben wir 5 Minuten alle dran geknobelt und haben immer noch keine Lösung zusammengekriegt, bis bei irgendjemandem der Knoten geplatzt ist und er gesagt hat, wenn wir die Streifen so und so legen, dann kommt es tatsächlich aus. Ist ein Spiel von Brett J. Gilbert, zusammen mit Max Cobbott entwickelt, also da in der Labyrinth-Familie, wie ich fand, wirklich eine sehr, sehr schöne Knobelei, die man ja mit so ein bisschen Zeitdruck gegeneinander wunderbar spielen kann. Hat mir auch wirklich gut gefallen.
In der gleichen Sparte, ich bin ja gar nicht so der Familienspiel-Mensch, aber die weitere Neuheit bei Ravensburger war Minecraft Junior. Ich habe das normale Minecraft, was vor ein, zwei Jahren rauskam, nie gespielt. Aber das fand ich sehr lustig. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo wir wirklich thematisch mit so einer Pappspitzhacke Würfel rausknallen müssen oder die raushacken müssen, eben die abschürfen müssen in einer bestimmten Reihenfolge. Wir ziehen halt ein Plättchen, das sagt uns ein Monster, dann müssen wir halt ein schwarzes da abschürfen oder einen Rohstoff und wenn wir alle Rohstoffe abgeholzt haben, haben wir das Spiel gewonnen, kooperativ. Und erst dachte ich, das ist ganz lustig. Aber wenn man dann erwachsene Leute, mit denen ich halt da gespielt habe, unter anderem Jurymitglieder der Jury zum Spiel des Jahres, sieht, wie die mit so einer halb Plastik, halb Pappspitzhacke probieren, da so ganz filigran so einen großen Holzblock rauszuhauen, das hat mir sehr gefallen. Das fand ich sehr lustig. Ich würde das jetzt nicht immer spielen, aber ich würde das schon mal mitspielen, wenn es an den Tisch kommt, glaube ich.
Ja, dann haben wir noch zwei weitere haptische Spiele gehabt. Ich gehe auf das erste jetzt mal ein, das ist Gloomis. Das ist so das Blumenspiel, was aus zwei Phasen besteht. Wir haben Handkarten mit vier verschiedenen Farben und spielen davon bis zu drei eben halt aus. Und das muss koordiniert werden mit Blumen, die wir dann praktisch in das Tableau hineinspielen. Das sind also Lücken, wo wir jetzt erstmal Blumen einpflanzen, beispielsweise Rot, Grün, Grün. Da müssen wir eine Karte mit Rot, Grün, Grün abgeben und können dort noch so einen Bonus abzapfen, wenn da noch so ein Fältchen liegt. Das kann halt ein Auftrag sein, den man erfüllen muss in der zweiten Phase. Das können aber auch einfach Geister sein, mit denen ich halt zusätzliche Züge machen kann. Und diese Karten sammle ich erstmal bei mir, weil die brauche ich in der zweiten Phase. Nachdem wir das alle dann gespielt haben, gibt es eine erste Wertung. Und dann kann ich eben mit diesen Karten, die ich halt in der ersten Phase gesammelt habe, jetzt diese Blumen wieder einsammeln und beispielsweise für die Aufträge nutzen, die ich in der ersten Phase gesammelt habe. Oder aber ich sammle diese Blumen einfach für mich. Die sind dann am Ende 1 bis 3 Siegpunkte wert. Ja, und dann werden am Ende die Siegpunkte abgerechnet und der Sieger oder die Siegerin steht fest. Und ich darf unumwunden sagen, ich habe mit 69 Punkten, glaube ich, den Highscore des Tages da geknackt und fand es sehr
gut. Unserem Team zum Sieg verholfen damit auch, ja. Das hat mir auch wirklich gut gefallen. Diese zwei Hälften fand ich schon durchaus innovativ, dass auch wirklich das Tableau nochmal rumgeflippt wird und dann hat man neue Regeln und neue Wertungsbedingungen, das fand ich cool. Ich glaube, die zweite große, in Anführungszeichen, Neuheit ist ja Hutan. mit einem indonesischen Waldthema daherkommt. Ein, ja, ich sag mal, semi-abstraktes Legespiel, wo jeder auf seinem eigenen Tableau einen Wald vor sich puzzelt. Das hat mich im weitesten ein bisschen an Calico erinnert, weil es am Anfang recht frei puzzelbar war. Und gen Ende hat man sich so gedacht, verdammt, ich komme hier nicht mehr wirklich weiter und muss, glaube ich, ein paar Minuspunkte in Kauf nehmen. Ich muss dazu sagen, wir haben nur die Anfänger-Variante in Anführungszeichen gespielt, nicht alle Regeln mitgemacht und auch noch nicht die erweiterte Variante mit Zielkarten reingenommen. Das war aber ganz gut, muss ich sagen. Und ich habe mich damit wohlgefühlt, auch wenn es wirklich anspruchsvoll war. Also nicht von den Regeln, ist recht simpel erklärt, dass wir bestimmte Blumen aus der Tischmitte draften und die dann probieren, in bestimmten Bezirken bei uns auf dem Tableau zu verpuzzeln. Aber man kommt da sehr schnell rein und die Komplexität kommt dann durch verschiedene Wertungskriterien am Ende rein. Aber das hat mir gut gefallen, würde ich gerne aber nochmal testen, um mir so einen wirklichen Ersteindruck erst zu bilden.
Was mir dabei gut gefallen hat, war die Dynamik am Tisch. Wenn dann die Karten für die nächste Runde aufgedeckt werden und alle erstmal gucken, sind jetzt rote Karten da oder rote Blumen dabei, sodass ich die einsammeln kann, weil irgendwie alle brauchen noch eine oder zwei rote Blüten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Sehr ungewöhnlich, dass viele 3D-Material was dabei ist. Man steckt also einen riesen Haufen Pappbäume zusammen, die sehr viele davon auch unterschiedliche Formen haben und unterschiedlich aussehen. Das ist also so ein initialer Arbeitsaufwand, den man da reinstecken muss, um die ganzen Bäume zusammenzubauen. Aber fand ich auch als Legespiel ganz schön. Und dein Gedanke an Calico da, ja, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich das nachvollziehen. Vielleicht nicht ganz so verkopft und Calico würde ich noch als deutlich anspruchsvoller einstufen, aber das ist schon, ja, eine Light-Version davon. Passt schon.
Ich möchte noch über eine, weil vielleicht hört ihr im Hintergrund, wir haben, glaube ich, den Familienwaggon ganz nah bei uns, vielleicht ein paar Kinderweingeräusche, das gibt es hier auch. Ungefähr so habe ich mich gefühlt, als wir gestern dieses Buttonville-Spiel gespielt haben. Man kann ja nicht nur sagen, dass wir auch nur Sachen gespielt haben, die uns gefallen haben. Das hat mir wirklich nicht so gefallen. Ich fand das recht beliebig. Ein Kartensammelspiel hat was von einem leichten Dominion-Deckbuilder. Ich fand die Grafik wunderschön. Und dann werden ganz viele verschiedene Karteneffekte zusammengemischt und wir probieren Kartensets auf die Hand zu draften und die dann auszuspielen zu für uns opportunen Zeitpunkten. Leider fand ich das trotzdem relativ beliebig, muss ich sagen, weil das Luck of the Draw, was da gerade vom Kartenstapel kommt, schon, wie gesagt, beliebig war. Und dann können wir uns mit manchen Karteneffekten auch die Punkte von den Gegnern klauen. Thematisch schön, optisch auch richtig schön meiner Meinung nach, aber der Rest war mit dem Kartenset, was sie uns da zur Hand gegeben haben. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene, mit denen wir noch nicht gespielt haben. Mir hat das überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen.
Ja, das Stichwort beliebig würde ich durchaus mitgehen, wobei man einschränkend sagen muss, wir haben jetzt eines der Kartensets gespielt und zwar das, was zum Kennenlernen gedacht ist. Da lohnt es sich vielleicht nochmal einen tieferen Blick reinzuwerfen, aber mich hat es auch nicht so richtig geflasht und rauskommen tut es wahrscheinlich Richtung BerlinCon oder Essen, also vielleicht auch irgendwo dazwischen, gegen September könnte vielleicht auch schon sein.
Wo dagegen allerdings Halligalli am Tisch war bei Match Me If You Can. Das hat total gefloppt. Also der Hintergrund ist, dass hier über mehrere Runden eine Karte vorgelesen wird. Hat so ein bisschen was von Werner Schulze-Erdl von früher, wer das Familienduell beispielsweise noch kennt. Und dann wird dann halt beispielsweise die Frage gestellt, was machst du am liebsten unter der Dusche, außer dem Waschen? Und jeder schreibt jetzt auf seinem Zettel halt dann einen Begriff und hofft, dass er mindestens einen Partner findet, der das Gleiche eben halt auch geschrieben hat. Das heißt, ich muss auf der einen Seite kreativ werden, ich muss aber auch überlegen, was könnten die anderen schreiben? Also so ein bisschen das Entgegengesetzte bei Just One, wo ich ja versuche, es eben zu vermeiden, einen Begriff doppelt zu haben, muss ich hier gucken, wer könnte da auf meiner Wellenlänge liegen. Oder was wird am 24. beispielsweise gegessen? Also ein Raclette war dann halt schon ein No-Brainer, das dahin zu packen. Und diejenigen, die halt in der ersten Runde weiterkommen, die kriegen direkt einen Punkt und können jetzt das zweite Level machen. Da gibt es dann 2 Punkte, im dritten Level 3 Punkte. Und das Besondere ist, alle, die ausgeschieden sind, können dann zumindest tippen, ob es ein Match gibt oder nicht. Also die sind nicht raus und sind dann aber spätestens nach dem dritten Level wieder drin, weil dann fängt das beim ersten, zweiten, dritten Level hier wieder an, wo andere vielleicht, die weitergekommen sind, rausfliegen, die anderen aber eben halt wieder am Spieltisch voll dabei sind. Und somit hat man eben nicht so das Gefühl, Gefühl, da sind Leute ja ausgeschieden am Verlieren, sondern sie sind halt die ganze Zeit eben halt in die Partie eingebunden. Und wir hatten so viele lustige Spaßmomente, wo wir uns abgeklatscht haben, auch wenn es kompetitiv ist, dass man eben halt so diese semi-kooperativen Momente dann untereinander doch genossen hat und ja, sich so ein Stück weit auch gefreut hat, wenn es geklappt oder gematcht hat.
Also auf jeden Fall ein Spiel, du hast es gerade gesagt, die High-Five-Momente, die waren da so ausgeprägt wie bei keinem anderen Spiel diese Woche, finde ich. Und es hat mir auch sehr gut gefallen, da freue ich mich auch sehr drauf. Und die Fragen, die wir gespielt haben, fand ich alle sehr interessant, muss ich sagen. Die waren wirklich gut redaktionell bearbeitet bisher.
Ja, übrigens ein Spiel von Julian Gupta und Johannes Berger, die ja mal mit Chili Games so einen Spin-Off von Queen gemacht haben. Im letzten Jahr dann ja schon ein Spiel bei Cosmos untergebracht hatten und jetzt dann dieses Jahr im Herbst das Match Me If You Can bei Ravensburger unterbringen. Also auch da finde ich ein ganz spannender Werdegang bei den Autoren.
Ich muss aber noch ein weiteres Highlight benennen, vor allem, weil wir jetzt gleich ankommen, weil wir haben ja die meiste Zeit dieser Fahrt, muss man ja mal sagen, mit QuizWiz verschwendet. Also nicht verschwendet, aber verspielt.
Verschwendet wäre völlig unpassend, das war grandios.
Wir haben sogar was gelernt dabei, denn das ist, ich glaube, leider muss man sagen, vielleicht für Ravensburg, aber das ist bisher mein Highlight dieser Woche gewesen. Ich glaube, ich habe 5 Runden jetzt gespielt, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, Christoph, warum gefällt uns denn vielleicht, uns beiden vor allem auch dieses Spiel so gut? Nicht, dass es dem Jürgen nicht gefällt, aber warum glaubst du, dass das vielleicht für Geografie-Nerds wie uns gut sein könnte?
Zum einen, weil es halt nochmal, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, von leicht bis schwer, sodass man es eben halt in der Gruppe auch sich drauf einstellen kann. Ich glaube, es fordert trotzdem heraus, auch wenn man vielleicht für sich behauptet, ein gutes Wissen zu haben. Und da es eben halt unterschiedliche Kategorien halt auch gibt, also von Sport bis Geschichte, Geografie, also ja, Geografie halt auch, müssen wir eben halt Länder bestimmten Kategorien zusortieren. Beispielsweise, wer hat jetzt schon mal einen Grand Slam-Titel gewonnen? Und das Problem ist, dass ich immer 3 Karten auf der Hand habe, die dann blöderweise vielleicht nicht immer so passen. Und ich gucken muss, wo würde ich den jetzt gegebenenfalls hinspielen. Also beispielsweise in der schweren Kategorie haben wir 7 verschiedene Plätze dort, wo wir dann bis zu 14 Karten, also jede Kategorie hat 2 Kartenplätze, eben halt hinlegen müssen. Und das machen wir eben halt reihum. Wir dürfen zwar uns beratschlagen, aber dürfen eben halt nicht sagen, was habe ich für Karten auf der Hand. Also ich kann dann sagen, ich habe einen Kontinent jetzt hier, aber damit habe ich natürlich noch nicht gewonnen. Und dieses kooperative Miteinander kämpfen und ringen, dass wir eben halt die Slots vollkriegen und gleichzeitig im Nachgang dann halt nochmal auch ja nachschlagen und sagen, ach, das war ja doch so und jetzt habe ich das verstanden. Also dieses Wissen, was dann einfach dann doch nochmal zusätzlich entsteht, macht da echt den Reiz aus.
Und eine schöne Kooperation dann zu sagen, ne, guck mal, ich glaube am Tisch, wo in Südafrika oder wo in Südamerika hat es denn schon mal weibliche Landesoberhäupter gegeben und dann probiert man halt so rauszudeduzieren, auch was hat der andere wohl auf der Hand. Könnte das auch was sein, was auf keine der Kategorien zutrifft. Das hat mir wirklich enorm gut gefallen, muss ich sagen.
Gefallen hat mir auch die Möglichkeit, da Joker einzusetzen und einfach den Sitznachbarn im ICE zu fragen und den Hinweis zu bekommen, ja, Lettland, das passt mit einer weiblichen Ministerpräsidentin oder Präsidentin. Das haben wir also direkt dann ausgenutzt.
Die erste Variante, die wir genutzt haben, des Spiels, ja.
Sehr schön auch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Ich habe auch den ganz einfachen Schwierigkeitsgrad wirklich mal mit meiner 11-Jährigen gespielt. Die konnte dann natürlich viele Länder nicht genau zuordnen, aber manchmal hatte sie schon ein Gefühl dafür und konnte dann unterstützen mit einer Idee. Auch wenn das natürlich durchaus anspruchsvoll ist, durch das die Kombination politisches Wissen, Weltgeschehen, Wissen, Allgemeinwissen zu den einzelnen Ländern mit der geografischen Zuordnung da an der Stelle.
Ja, also in Summe ein extrem cooles Wochenende kann man sagen, auch wenn es jetzt von Donnerstag bis Samstag gegangen ist. Unsere Zugfahrt neigt sich auch dem Ende so langsam zu.
Dann will ich aber zumindest noch eine Sache hinterher schieben, damit wir hier auch sauber ordentlich arbeiten und ihr das wiederfindet. Über das wir gerade zuletzt gesprochen haben, das war QuizWiz. Das ist ein Spiel von Rodrigo Rego. Das ist bei Brain Games erschienen im Vertrieb von Asmodee. Ab 10 Jahren aufwärts spielbar. Wie gesagt, auf dem einfachsten Level, wenn wir da mit den ganz jungen Mitspielenden unterwegs sind. 1 bis 5 Mitspielende und dauert 20 Minuten, vielleicht auch einen Ticken länger.
Kann auch früher verlieren, aber.
Naja, aber da wir ja unterwegs sind und ihr in der Regel von uns gewohnt seid, dass wir irgendwo Halt machen und uns kulinarisch halt auch noch ernähren. Ist das im Zugrestaurant hier halt nicht immer optimal möglich, auch wenn es, glaube ich, ganz gut sei. Unser Nachbar hat es sehr gelobt. Aber die große Frage, die wir natürlich euch auch stellen wollen, die uns halt auch umgetrieben hat, seid ihr am Frühstücksbuffet die Kategorie Jäger oder seid ihr die Kategorie Sammler? Flo, was bist du da?
Ich bin, glaube ich, manchmal beides, aber heute Morgen, glaube ich, war ich eher der Sammler. Ich habe also erstmal alles abgegrast, mir das hingestellt und dann alles gegessen.
Bei mir auch ganz klar Sammler. Also ich sammle erst alles ein, damit ich dann alles am Platz habe. Kombiniert mit einem schusseligen Jäger, weil ich ja immer irgendwas vergesse, wo ich dann doch nochmal aufstehen muss und mir irgendwas holen muss.
Ja, also ich gehöre zur Kategorie Jäger. Ich stehe lieber 3 oder 4 Mal auf, weil ich dann doch immer inspiriert werde, noch was anderes zu nehmen. Ja, und jetzt seid ihr gefragt. Seid ihr Jäger oder Sammler?
Oder Wiederholungstäter haben wir für, ja.
Dann ein herzliches Dank an euch, dass wir wieder bei euch auf euren Ohren zu Gast sein durften. Ich hoffe, es hat Freude gemacht. Für uns war es eine riesige Freude, dass Flo mit dabei war. Also ein ganz kräftiges Dankeschön auch an dich.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, dass ich auf euren Ohren auch mal zu Gast sein durfte.
Und jederzeit wieder.
Sehr gern.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.